Als Lesung einige Verse aus Hebräer 1 und Hebräer 2. Nachdem Gott vorzeiten vielfach und auf vielerlei Weise geredet hat zu den Vätern durch die Propheten, hat er in diesen letzten Tagen zu uns geredet durch den Sohn, den er eingesetzt hat zum Erben über alles, durch den er auch die Welt gemacht hat. Er ist der Abglanz seiner Herrlichkeit, das Ebenbild seines Wesens und trägt alle Dinge mit seinem kräftigen Wort und hat vollbracht die Reinigung von den Sünden und hat sich gesetzt zu Rechten der Majestät in der Höhe. Darum sollen wir achten auf das Wort, das wir hören, damit wir nicht am Ziel vorbeitreiben. Denn wenn das Wort fest war, das durch die Engel gesagt ist, und jede Übertretung und jeder Ungehorsam den rechten Lohn empfing, wie wollen wir entrinnen, wenn wir ein so großes Heil nicht achten, das seinen Anfang nahm mit der Predigt des Herrn und bei uns bekräftigt wurde, durch die es gehört haben. Und Gott hat dazu Zeugnis gegeben durch Zeichen, Wunder und mancherlei Taten und durch die Austeilung des Heiligen Geistes nach seinem Willen. Lieber Vater, wir wollen dir wirklich ganz herzlich danken für diese Gelegenheit, an diesem Abend zusammenzukommen. Und wir verbinden mit diesem Reformationstag ein ganz großes Geschenk. Nicht nur für unser Volk, sondern für dein christliches Volk überhaupt in den letzten Jahrhunderten. Du hast da ein Aufbrechen geschenkt, was nachklingt und nachschwingt bis heute. Und du hast uns damit noch einmal in ganz besonderer Weise erleben lassen, wie wichtig und zentral dein Wort für deine Leute ist. Hab herzlichen Dank dafür. Hab Dank, dass wir dieses geschichtliche Ereignis zum Anlass nehmen dürfen, hier zusammenzukommen, Gottesdienst zu feiern, dich zu ehren, dein Wort in die Mitte zu stellen. Und die weitaus meisten von uns sind über viele Jahre und Jahrzehnte unendliche Profiteure deines Wortes. Was hast du uns da schon für einen Segen gegeben, für dieses Leben und für die Ewigkeit? Danke für dieses unglaubliche Geschenk der Bibel. Danke für dein Wort, danke für deinen Geist. Danke, dass dieser Geist auch an diesem Abend dieses Wort hineintransportiert in unseren Kopf, in unser Herz, in unser Leben. Und so bitten wir auch an diesem Abend, du Wort des Vaters, rede du und stille meine Sinnen. Sag an, ich höre willig zu, ja lehre frei von innen. So schweigt Vernunft mit ihrem Tand und du gewinnst die Oberhand nach deinem Recht und Willen. Dir räum ich all mein Inneres ein, das wollest du, ja du allein, mit deinem Wort erfüllen. Amen.
Liebe Schwestern und Brüder, allein die Schrift, wie will die Bibel verstanden werden? Mit der Reformation und der Feier der Reformation verbinden wir diese Begriffe des Allein. Christus allein. Allein die Schrift. Allein aus Gnade, allein durch den Glauben. Warum allein Christus? Ist es heute nicht viel moderner zu sagen, ein bisschen Christus, ein bisschen Mohammed mit Allah, ein bisschen dies, ein bisschen das? Wir leben ja heute eher in einer Patchwork-Gesellschaft, und unsere Kultur setzt sich mehr aus verschiedenen zusammen. Es scheint etwas unangemessen zu sein, politisch inkorrekt, wenn man von einem Allein bekennt, Christus allein. Warum sagen wir das als Christen, Christus allein? Warum nicht Christus plus? Nun, weil wir allein in Christus die Gewissheit gewinnen, die das Evangelium zur guten Nachricht macht. Ja, ich weiß, Man kann Gott auch ahnen in der Schöpfung. Wie schön war es wieder im Sommerurlaub in Österreich, die Berge zu sehen, oben zu stehen und die Welt und das vergangene Jahr wie Ameisen auf Distanz zu gewinnen. Ja, wie schön ist es, Natur zu erleben. Aber Schöpfung und Natur sind nicht dasselbe. Dann gibt es Naturereignisse, die brutal sind. Da gibt es Trockenheiten, da gibt es Sintfluten und plötzlich ist es nicht mehr so eindeutig mit dem Guten in der Natur und Schöpfung. Ja, es stimmt, Christus alleine, wir haben natürlich auch Erfahrungen in unserem eigenen Leben der Bestätigung der Gottesnähe. Vieles gelingt. Wir erleben so viel Bewahrung und so viel Segen, dass man sagen könnte, also Christus plus meine Erfahrung, Christus plus mein Gefühl. Aber haben wir nicht oft auch Erfahrungen von Anfechtung und Krankheit und Verborgenheit des guten Gottes in unserem Leben? Was soll uns dann tragen? Was soll uns erfüllen? Was soll uns Zuversicht geben in den Zeiten, in denen alles schief läuft, in denen kein Mensch uns bestätigt und liebt, sondern wir alleingelassen sind und Menschen uns nicht verstehen? Dass Christus alleine ist deshalb so wichtig, weil er der einzige Garant für die gute Nachricht ist, dass Gott uns nahe ist, dass er uns liebt, dass er es gut mit uns meint und zu einem guten Ende bringt. Für all die, die Christus damals erleben durften, als er Mensch war und als der Sohn Gottes, der Fleisch geworden war, über die Welt ging, muss es ja traumhaft gewesen sein. Wenn die Jünger nicht mehr so genau wussten, ob sie richtig sind, genügte ein Blickkontakt zum Meister und sie konnten ablesen, das war jetzt nicht so gut oder in der Richtung geht es weiter. Wenn Maria von Magdala plötzlich wieder Erinnerungen an ihre christliche Vergangenheit hatte, sie musste ja nur den Mantel Jesu berühren, seine Wärme spüren und alle Zweifel waren wieder weg. Was sollen wir aber heute machen? An wen sollen wir uns heute halten, wenn wir Gottes Nähe in Christus greifen wollen und sie nicht sehen? Deshalb alleine Christus und alleine die Schrift. Ich erinnere mich an Zeiten, als ich als junger Christ weiterkommen wollte, gewinnen wollte im Glauben, meinen Platz in der Welt finden und meine Aufgabe, die Gott mir gegeben hat, und dann oft Menschen nicht zur Verfügung standen. Gewiss, ich hatte Menschen getroffen in so einem Zentrum wie diesem hier. Aber die waren dann wieder weg und man konnte nicht an sie rankommen. Ich hatte Erfahrungen gemacht, aber die waren ja nicht abrufbar. Das war eine Phase, in der hatte ich es nur hier, schriftlich und garantiert. Das Neue Testament, das Evangelium von Jesus Christus, da haben wir es schwarz auf weiß. In guten Zeiten und in schlechten Zeiten. In Zeiten der Bestätigung und des Segens und in wüsten Zeiten, wenn uns Hiob näher scheint als alles andere. Deshalb alleine die Schrift. Kein Lehramt einer Kirche, kein Papst sollte Maßstab sein. Überhaupt niemand, der als Priester geweiht ist und zwischen Gott und mich treten muss, damit ich überhaupt zu Gott einen Zugang habe. Sondern die Reformation hat erkannt, durch Christus und in der Schrift hat jede und jeder von uns einen unmittelbaren Zugang zu dem Herzen Gottes. Dann macht es Sinn, sich darüber Gedanken zu machen, wie wir die Bibel als Gottes Wort zu verstehen haben. Nun haben wir vielleicht gemerkt, es wird ja hier immer sehr differenziert und klar formuliert. Hier steht nicht, wie soll ich die Bibel verstehen? Wie will ich die Bibel verstehen? sondern wie will die Bibel selbst verstanden werden? Das heißt, ich frage heute Abend nicht danach, was ist ein liberales Schriftverständnis und was ist ein konservatives Schriftverständnis. Ich frage nicht danach, was ist ein historisch-kritisches Schriftverständnis und was ist ein fundamentalistisches Schriftverständnis. Mich interessiert heute Abend mit euch zusammen herauszufinden, ob es in der Bibel, ob es im Neuen Testament Spuren gibt, wie sie selbst verstanden werden will, diese Schrift, das Wort Gottes. Ist es Gottes Wort? Ist es Menschenwort? Ist es das eine oder das andere? Ist es beides? Kann ich sie auf mein Leben übertragen? Kann ich sie auf mich beziehen? All diese Fragen wollen wir vom Neuen Testament selbst her beobachten und erforschen. Diese Kunst des Verstehens, dieses Bemühen um das Übersetzen, das nennen wir als Theologen Hermeneutik. Hermeneutik ist die Kunst des Verstehens und des Übersetzens, und das kommt von dem griechischen Begriff für Übersetzen selber. Das Schriftverständnis kann man deshalb mit dem Begriff Übersetzen sehr schön deutlich machen, wenn man es nur anders betont. Immer wenn ich etwas übersetze, dann muss ich zunächst einmal übersetzen. Von meinem Ufer auf das andere. Wenn ich von einer Sprache in eine andere übersetze, muss ich zunächst auf die andere Seite, das andere Ufer gehen. Und insofern bedeutet Bibel verstehen, zunächst einmal nicht bei mir einzusetzen, nicht meine Interessen zu sehen, nicht meinen Tag in den Mittelpunkt zu stellen, sondern zunächst einmal zurückzufragen, wie will die Bibel selbst verstanden werden? Ich frage nach dem Dort und Dann des Redens Gottes vor 2000 Jahren. Ich möchte verstehen, wie wir heute den Tag über das Markus-Evangelium mit einigen von uns studieren durften. Was hat damals Gott durch den Evangelisten sagen wollen? Was war die Situation der ersten Gemeinde? Was war die Situation im Leben Jesu? Übersetzen bedeutet zunächst also, sich auf den Weg machen, die Bibel und ihre Welt und ihre Zeit kennenzulernen. Freilich heißt das nicht, dass wir jetzt alle Historiker werden müssen und nur noch in vor 2000 Jahren leben und dann im Elfenbeinturm als Historiker arbeiten. Sondern übersetzen bedeutet natürlich, wenn ich das andere kennengelernt habe, auf dem anderen Ufer war, historisch zurückgegangen bin, wieder zurückzukommen in die Gegenwart. Und wenn man, wie ich das früher noch kennenlernte, mit so kleinen Fährschiffchen auf unserem Fluss, an dem ich wohnte, wenn man dann durch die Wellen geht, dann muss man aufpassen, dass man überhaupt wieder zurückkommt. Und hat man eine Ladung an Bord, dann ist es wichtig, dass man die Ladung trocken und heil rüberbringt und sie nicht zwischendrin verwässert. Das heißt also, dass man gar nichts von drüben rüberbringt, sondern nur bei sich selber wieder bleibt. Das ist die Gefahr bei vielen, wenn sie Bibel lesen, dass sie eigentlich gar nicht in die Bibel hineingehen, nicht nach dem Wort Gottes fragen, sondern so mehr wie ein Fährmann im Nebel nur ablegen am eigenen Ufer, klappern mit den Rudern und dann kommen sie aus dem Nebel zurück und sagen, ja, ja, ich war drüben und bringe euch folgende Botschaft mit. Oft suchen wir nur uns selbst in der Bibel und wollen gar nicht, dass Gott uns etwas Neues sagt, sondern uns bestätigt in unserem Alten. Das aber kann es nicht sein. Also die Bibel verstehen bedeutet, in die Zeit des Entstehens, in das ferne Land hinüberzusetzen, neugierig zu sein auf das, was mir neu ist, was anders ist, was mir fremd ist, was Gott mir neu sagen will, was mir nicht schon vertraut ist. Und dann in die eigene Gegenwart wieder zurückzukommen. Freilich leiden wir in den letzten Jahren daran, dass bei kirchlichen Verlautbarungen, unseren Auseinandersetzungen in den Gemeinden und zwischen den Frömmigkeitsschichten, wir den Eindruck haben, wir sagen alle, dass wir in die Bibel eintauchen, dass wir uns im Wort Gottes orientieren und dann kommen wir zurück, aber wir landen an ganz verschiedenen Stellen des Ufers. Viele sagen, wir haben eine biblische Begründung für das, was wir tun, aber wir kommen zu ganz verschiedenen Ergebnissen. Wie kann das denn sein? Eine einzige Schrift, aber ganz konträre Meinungen. Nun, das hilft schon, wenn wir uns bewusst machen, dass bei vielem, was wir in den letzten Jahren an Missverständnissen hatten, alleine das Verständnis von dem, was wir biblisch nennen, ganz verschieden sein kann. Ich möchte euch vorschlagen, dass wir mindestens drei unterschiedliche Bedeutungen von biblisch uns bewusst machen. Biblisch 1, das bedeutet, es kommt in der Bibel vor. Man kann es mit der Konkordanz finden. Biblisch 1 bedeutet, dass es nur erwähnt wird in der Bibel, aber noch nicht normativ ist. In dem Sinne ist der Brudermord des Kain biblisch. Er kommt in der Bibel vor, 1. Mose 4. Der Sündenfall ist biblisch. Er kommt in der Bibel vor. Es käme jetzt keiner auf den Gedanken zu sagen, weil Kain in der Bibel vorkommt, ist er uns ein Vorbild. Sondern nicht alles, was in der Bibel vorkommt, ist damit schon Maßstab. So hatten wir eine Orientierungshilfe zum Familienverständnis, zum Gestalten des Familienlebens in der EKD. Und da waren viele Christenmenschen etwas irritiert, weil in der biblischen Einleitung nur aufgezählt wurde, was alles bei den Vätern schief lief an Ehebruch und mehr Weiberei. Und dann wurde gesagt, das ist doch biblisch. Das irritiert natürlich, weil der Brudermord des Kain wohl biblisch ist, im Sinne von biblisch 1, aber natürlich nicht normativ. Wenn wir in diesem Kreis von biblisch reden, dann meinen wir natürlich das, was die Bibel als Norm vorgibt, was sie als positiv darstellt und nicht etwa das, was sie kritisiert. Und so kommt zum Brudermord des Kain bei biblisch 2 das klare Verbot, du sollst nicht töten, du sollst nicht morden, wie wir es in den 10 Geboten, 2. Mose 20, 5. Mose 5 und in der Bergpredigt Matthäus 5 finden. Das ist jetzt biblisch in dem Sinne, wie es eben damals gesagt ist zu Israel, wie es Jesus zu seinen Jüngern und zum Volk gesagt hat, Gottes Wille in die damalige Zeit hinein gesprochen. Das ist auch das, was ich von Berufswegen zu tun habe, wenn ich das Vorrecht habe, als Professor für Neues Testament arbeiten zu dürfen, dass ich den Sinn und die Bedeutung der Schrift in ihrer ursprünglichen Meinung, Bedeutung und Intention freilegen kann. Und ich werde immer wieder gefragt, ob denn Theologieprofessor sein und Glaube zusammenpasst. Ja, wenn ich meinen Beruf ernst nehme und historisch sauber arbeite, dann entfalte ich das Markus-Evangelium so, wie es gemeint war, den Hebräerbrief so, wie er gedacht ist und den Paulus so, wie er selbst Christus erkannt hat und ihn verkündigt hat. Biblisch 2 ist also, wenn ich verstehe, was das Wort Gottes ursprünglich sagte, meinte und an Normen vorgegeben hat. Freilich ist damit, dass wir eine Bibelstunde halten und uns das vergegenwärtigen, noch nicht alles in unserem Leben klar. Denn wir müssen das, was Gott vor 2000 Jahren gesagt hat, in die damalige Situation hinein, ja in das Heute übersetzen, und müssen Entscheidungen treffen hier und jetzt, bei denen wir in der Bergpredigt nicht schon die Lösung durchbuchstabiert haben. Ich habe ja biblisch 1 bei Kain festgemacht und biblisch 2 bei dem Tötungsverbot der 10 Gebote und der Bergpredigt. Erinnern sich die etwas Älteren unter uns daran, wie sehr wir in den 70er und 80er Jahren des letzten Jahrhunderts darum gestritten haben, was heißt das Tötungsverbot, was heißt die Bergpredigt in der Situation des Kalten Krieges? Sollen wir nachrüsten, um stark zu sein, damit der Gegner nicht angreift? Oder sollen wir als Christen aufgrund der Bergpredigt sagen, nein, Waffen dürfen gar nicht sein, wir müssen die Bundeswehr abschaffen, wir müssen uns wehrlos machen, um den Krieg zu verhindern? Da gab es heiße Debatten und wir waren uns nicht so einig in der Übersetzung in das Hier und Jetzt. So geht es uns im Alltag ja immer wieder so, dass wir das Neue Testament kennen mögen, aber damit noch nicht alle Einzelfragen unseres Alltags geklärt sind. Was ist jetzt richtig? Wie bin ich jetzt unschuldig wie eine Taube und gleichzeitig klug wie eine Schlange, wie Jesus gesagt hat? Was soll ich jetzt tun? Wie soll ich reagieren? Das alles ist biblisch 3. Bei biblisch 2, wie ist es ursprünglich in der Schrift gemeint? Da hilft uns der Streit und die Auseinandersetzung und das Lehren unter Geschwistern. Da kann man sagen, das ist richtig und das ist falsch. Bei biblisch 3 aber ist es ein demütiges Mühen und da brauchen wir die Gemeinschaft mit den anderen umso mehr, weil wir uns im eigenen Leben so gerne täuschen und der Bibel unterstellen, was wir selber gerne lesen und hören. Aber nachdem wir diese Klärungen vorgenommen haben, wie will denn die Bibel nun verstanden werden und als was? Wir haben die erste Stelle auf diesem reichlichen Arbeitsblatt, das wir haben, ja schon gehört. Und sie mag uns Kompass sein für diesen Abend. Hebräer 1, Vers 1 bis 3, nachdem Gott vor Zeiten vielfach und auf vielerlei Weise geredet hat zu den Vätern durch die Propheten, hat er in diesen letzten Tagen zu uns geredet durch den Sohn. Hier steht in der Bibel selbst, dass sie ein Reden Gottes voraussetzt und auf einem Reden Gottes beruht. Der an sich unsichtbare Gott hat zu uns gesprochen. Der Himmel hat sich geöffnet. Wir müssen uns zugeben, dass Gottes Realität für uns nicht selbstverständlich sichtbar ist. Niemand hat Gott je gesehen, sagt der Evangelist Johannes. Und in unserem Alltag ist es auch nicht immer klar, gibt es Gott und ist er für mich, ist er da und hilft er mir, lehnt er mich ab oder gibt es ihn gar nicht? Aber hier wird gesagt, Gott hat zu uns geredet, vielfach und auf vielerlei Weise zu den Vätern gesprochen. Das bedeutet, dass Gott seit Abraham immer wieder zu Menschen unmittelbar spricht, dass Gott sich offenbart. Das, was wir in der Schrift haben, ist nicht das, was Menschen von Gott denken, was Menschen von Gott schreiben. Es geht zurück auf Gottes eigenes Reden. Das können wir nicht beweisen, das wird uns bezeugt. Und das bewahrheitet sich für jeden von uns, wenn Gott uns selbst anspricht durch dieses Wort. Vom Alten Testament an hat Gott vielfach gesprochen. Aber wir haben ja Solus Christus, allein Christus eben als Formel, als Bekenntnis im Raum gehabt. Es heißt, endgültig und alles überbietend hat Gott zu uns gesprochen, in seinem Sohn Jesus Christus. Das ist die eigentliche Bedeutung des Wirkens, der Verkündigung, des Leidens und der Auferstehung Jesu, dass Gott sich in ihm uns mitgeteilt hat. In Christus hat er uns nicht nur Gebote gegeben für unser Leben. In Christus hat er uns nicht Informationen gegeben. In Christus hat sich Gott selbst mitgeteilt. Er hat sein Wesen mitgeteilt. Es heißt hier in Anspielung auf das Alte Testament und die Rede von Gottes Wort und Weisheit, dass Christus Abglanz der Herrlichkeit Gottes ist, Ebenbild seines Wesens. Das Ebenbild ist ein Spiegel. Das Ebenbild ist der Widerschein. Im Ebenbild sehen wir das Original. Gott wird für uns sichtbar in seinem Wort. Gottes Wesen wird für uns erkennbar und in Christus wird er eindeutig für uns erkennbar. Ist Gott für uns oder ist er gegen uns? In Christus kann ich euch gewiss heute Abend sagen, Gott ist für euch. Und mögen wir in unserer Lebenserfahrung oft Zweifel bekommen, in seinem Wort ist es eindeutig. So sehr hat Gott die Welt, die feindliche Welt geliebt, dass er seinen einzig geborenen, seinen einzigartigen Sohn uns geschenkt hat. Gott erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Feinde waren, gleichgültig waren, unvermögend waren. So vollkommen liebt Gott. Das wissen wir alleine in Christus und da ist es uns gewiss. Das ist uns zugesagt und das gilt für uns. Ich bin immer wieder in der Seelsorge tief berührt, wenn ich in fragende Augen schaue und jemand ganz ängstlich und hoffnungsvoll fragt, woher weißt du, dass das mir gilt? Kann ich wissen, dass Gott mich liebt, dass er mich will und nicht nur andere? Und wie glücklich bin ich, dass ich das Neue Testament habe, das Evangelium von Jesus Christus und dass ich den Blick aushalten kann und kann ihn freudig erwidern und kann sagen, im Namen Jesu Christi, du bist von Gott vollkommen geliebt. Du bist von Gott gewollt. Ob deine Mutter dich wollte oder dein Vater, das mag dir fraglich sein. Gott will dich und er liebt dich. Und dann kommt sofort der Widerspruch, aber das kann gar nicht sein, dass er mich will. Du sagst das nur, weil du mich nicht kennst. Und ich sage, natürlich kenne ich dich nicht. Ich rede ja nicht von meiner Liebe, ich rede von der Liebe Gottes. Christus liebt dich, wie du bist. Er starb für dich, als du Feind warst, gottlos warst, unvermögend warst, als du zur Welt gehörtest. Gottes Liebe wählt nicht nach menschlichen Qualitäten aus. Sie wählt alleine aus durch ihre Erwählung und Zuwendung. Du bist ein Wunsch, so haben wir uns heute schon vergegenwärtigt, ein Wunsch, den Gott sich selbst erfüllt hat. Du bist ein Geschenk, das sich Gott selbst macht. Wisst ihr jetzt, warum allein Christus, allein die Schrift? Ich kenne zu viele Menschen, da spricht alles dagegen. Ich bin nicht gewollt, ich bin nicht vollkommen. Ich bin es nicht gewohnt, mich so zu verstehen. Meine Gesetzlichkeit, mein Leistungsdruck, meine Erfahrung, die ich im Leben mit Menschen und mit mir selber machte, das alles spricht dagegen, dass es mir gilt. Christus allein. Er ist der Einzige, der uns hier Gewissheit gibt. Und wenn es heißt, Gott hat schon immer gesprochen durch die Propheten zu den Vätern, jetzt in den letzten Tagen, aber endgültig im Sohn, dann durchaus auch so, dass wir als Christen das Alte Testament vom Neuen Testament herlesen. Nicht überall im Alten Testament ist das ganze Evangelium an jeder Stelle schon erkennbar. Es kann der Beter in dem Psalmen sagen, Gott, rette mich, denn wenn ich bei den Toten bin, dann kann ich dich nicht mehr preisen. Hier betet einer, der weiß noch gar nicht, dass Gott ihn auferwecken wird, sonst wäre sein Argument in dem Fall in sich zusammengefallen, denn Gott erweckt uns auf, sodass wir ihn auch bei ihm preisen können. Die Gewissheit der Auferstehung ist erst allmählich von Gott Menschen geschenkt worden. Und im Neuen Testament ist es die Grundlage des Evangeliums überhaupt. Zugleich ist aber spannend, dass die ersten Christen nie daran zweifelten, dass die Bibel der Juden, die Schrift der Juden, die Schrift Israels, auch ihre Bibel ist. Denn die ersten Christen haben selbstverständlich, von sie von der Schrift reden, und das Neue Testament tut es, immer von Gottes Reden zu Israel eben in unserem Alten Testament gesprochen. Ich will euch ja nicht schockieren, aber ich muss euch mitteilen, Jesus selbst hat nie aus dem Neuen Testament gepredigt. Das schockiert euch jetzt, nicht? Nein, kann er gar nicht, denn das Neue Testament entfaltet ja all das, was mit ihm gekommen ist. Das heißt, dass die ersten Christen die Schrift, also das Alte Testament, von ihrer Christuserkenntnis her gelesen haben. Und im Zweifelsfalle ist dann klar war, dass Jesus Christus für alle gestorben ist, in ihm das ganze Heil ist, dann muss ein Heide nicht beschnitten werden. Dann muss er nicht das Gesetz übernehmen, denn diese Vorschriften sind in Christus aufgehoben. Sie gelten nicht mehr für die, die an Christus glauben. Aber es ist ganz klar, Gott hat geredet in der Schrift und er redet endgültig, letztverbindlich durch seinen Sohn. Ja, sagt ihr, jetzt wäre es wieder schön, wir hätten zur Zeit Jesu gelebt. Einerseits stimmt das, aber andererseits, wie alt wärst du dann heute Abend, wenn das wirklich so wäre? Was sollen wir denn jetzt machen, wenn wir Jesus Christus eben nicht als den irdischen Sohn Gottes sehen und berühren können? Was sollen wir heute machen, wenn wir nicht dabei sind als Augenzeugen? Nun, das ist das Geheimnis des Neuen Testaments. Und dieses Geheimnis habe ich euch einmal in einem Bild dargestellt auf der Vorderseite eures Zettels. Das ist ein römischer Brunnen aus Maulbronn. Und auf der Rückseite habe ich das nochmal abstrakt mit begriffen, was es damit auf sich hat. Wort Gottes, Selbstmitteilung Gottes, die Offenbarung seines Herzens und Wesens, das ist zunächst kein Buch, sondern das ist eine Person. Das Wort Gottes ist Jesus Christus selbst. Er ist die Quelle. Und wenn wir diesen römischen Brunnen nehmen, dann können wir sagen, Christus ist die Quelle, aus der das Wasser springt, das Leben kommt, die Erkenntnis kommt und der Geist kommt. Er ist Gottes Wort in Person. Gottes Wort in Person wäre uns heute aber nicht mehr verfügbar, wenn wir überhaupt daran uns erinnern könnten über 2 Jahrtausende, wenn Christus nicht seinen Jüngern und den Jüngerinnen, den Frauen am Auferstehungssonntag und den Männern am Abend, sein Evangelium offenbart hätte. Das heißt, wir haben Christus als Gottes wahres Geheimnis und seine Offenbarung in Person, seine Selbstmitteilung, da hat sich Gott dahingegeben für uns. Und wir haben die Kunde davon, das Evangelium. Evangelium, da meinen wir immer Markus-Evangelium oder Matthäus-Evangelium. Das aber, was bei Paulus gemeint ist und was hier gemeint ist, das ist die Botschaft, die der Auferstandene seinen Frauen und Männern offenbart hat. Paulus legt Wert darauf, dass er, der ja nicht dabei war an Ostern, nicht mit Jesus gegangen ist, dass er von Jesus selbst vor Damaskus das Evangelium, die gute Nachricht, die Kunde von Gottes Liebe und Selbsthingabe und die Rechtfertigung allein aus Gnade und Glaube aus Christi Mund bekommen hat. Ich habe, Galater 1, das Evangelium nicht von Menschen empfangen, sondern Gott hat es mir mit Christus offenbart. Das Evangelium ist das Gotteswort, ein einheitliches Wort, das Christus selbst gegeben hat, ohne Widerspruch und Spannung. Da wir aber in Damaskus nicht dabei waren und da wir am Ostermorgen nicht dabei waren, hätten wir keine Ahnung vom Evangelium, wenn dieses Evangelium den Aposteln nicht gegeben worden wäre, um es nun treu und unverfälscht weiterzugeben. Paulus bekam, wie Maria am Grab und die 12 Apostel beim Missionsbefehl, die Aufgabe, gebt dieses Evangelium nun weiter in eurer Verkündigung im Zeugnis der Apostel. Christus ist die sprudelnde Quelle. Die erste Schale, die das auffängt, ist das Evangelium vom Ostermorgen. Das, was Christus selber gab, Paulus in Damaskus, den anderen an Ostern. Und dieses Zeugnis haben nun die Apostel weitergegeben, sodass die nächste Schale das Zeugnis der Apostel ist. Warum unterscheiden wir zwischen dem Evangelium Jesu Christi und einer unteren Schale des Zeugnisses der Apostel? Nun, im antiochenischen Konflikt Galater 2 gab es einen Streit um ganz entscheidende Fragen. Nämlich um die Frage, dürfen Judenchristen und Heidenchristen gemeinsam Abendmahl feiern? Sind Heidenchristen, obwohl sie nicht das Gesetz des Mose halten, vollwertige Mitglieder als Töchter und Söhne Abrahams? Oder muss man erst Jude werden, um dann als Jude auch sich auf Christus als den Messias beziehen zu können? Und in dieser entscheidenden Frage haben nicht nur Mitarbeiter der Apostel, sondern Apostel selbst miteinander gerungen. Wir erinnern uns, als die Jakobusleute kamen und auf eine Trennung von Juden und Heidenchristen bestanden, kein gemeinsames Abendmahl. Die Heidenchristen sollten am Katzentisch Abendmahl feiern, weil sie eben nicht ganz dazugehörten. Da musste Paulus dem anderen Apostel Petrus widersprechen. Und umgekehrt, Paulus sagt zu Beginn des Galaterbriefes, selbst wenn ich, Paulus als Apostel, oder ein Engel vom Himmel Evangelium anders verkündigen würdet, als ihr es empfangen habt, dann möchte ich verflucht sein, getrennt von Christus. Das heißt, wir glauben das Neue Testament nicht, weil Apostel unfehlbar sind. Wir glauben das Neue Testament, weil Christus die Wahrheit ist. Aber diese Wahrheit hat er seinen Aposteln anvertraut. Und deshalb haben wir hier diese einmalige Wahrheit vom Evangelium von Jesus Christus für uns verbindlich und hinreichend für Leben und Tod, für Erde und Himmel hinreichend beschrieben. Das Faszinierende an diesem Modell des Brunnens ist nun, dass es noch eine weitere Schale gibt. Zum Beispiel die Schale von heute Abend und heute den Tag über. Wenn wir uns bemühen, nicht unser eigenes Evangelium zu erfinden, sondern wenn wir uns ganz treu an das Zeugnis der Apostel vom Evangelium von Jesus Christus zu halten, und wenn wir nur das weitergeben wollen und Menschen zusagen und nichts Eigenes beimischen und verfärben, dann dürfen wir heute erleben, dass Jesus Christus in seinem Evangelium durch das Zeugnis der Apostel noch immer wirkt. Ich war als junger Christ tief berührt, als ich einem Menschen Offenbarung 3, Vers 20 vorgelesen habe als Gottes Wort, dass nämlich Christus vor der Tür steht und anklopft und jeder, der aufmacht, ihn empfängt, erfahren darf, dass er hereinkommt und ihm Tischgemeinschaft hat. Dass ich Johannes 1, Vers 12 einem Menschen vorlas, dass alle die, die ihn aufnehmen, eben dann die Macht bekommen, Gottes Kinder zu sein, die nämlich aus ihm gezeugt sind. Und dass ein Mensch, der eben noch nicht glaubte, plötzlich glauben konnte. Deshalb ist es so wichtig, dass wir nicht unser eigenes Gotteswort erfinden, sondern dass wir immer allein die Schrift danach fragen, was ist das richtige Verständnis? Was ist das Zentrum von dem, was die Apostel bezeugen konnten, weil sie Christus gesehen haben und haben von ihm das Evangelium empfangen? Der Brunnen macht uns schön deutlich, ich bin in der untersten Schale. Ich bin kein Apostel, ich bin auch nicht das Evangelium und ich bin überhaupt nicht Jesus Christus. Das ist die Abstufung. Und Paulus machte deutlich, ich bin nicht die Wahrheit, ich bin verpflichtet auf die Wahrheit. Und sage ich euch das Falsche, dann kritisiert mich und lehnt mich ab. Ich bin nicht unfehlbar als Apostel, unfehlbar ist nur Christus. Aber es ist nicht nur eine Abstufung. Wenn Jesus Christus durch das Evangelium, durch das Neue Testament, durch dich spricht, dann ist dein Zuspruch Wort Gottes, dann ist dein Zuspruch die Kraft, die einen Verzagten getrost macht, einem Sünder Vergebung zuspricht. Und deshalb ist es alleine die Schrift, die uns befähigt, Menschen Verbindliches zuzusprechen und sie verbindlich gewiss zu machen. Im Namen Jesu Christi, dir sind deine Sünden vergeben. Im Namen Jesu Christi, du bist von Gott geliebt. Im Namen des Evangeliums von Jesu Christi, du bist der, für den Christus gestorben ist, für den er auferstanden ist und den er heute in seinem Wort anspricht. Unsere ganze Vollmacht liegt darin, dass wir nicht als Menschen reden. Gewiss als Menschen, aber Gottes Wort weitergeben. Das ist ein Vorrecht. Und das ist nicht nur ein Vorrecht von Menschen, die hauptberuflich studiert haben und lehren dürfen. Das ist ein Vorrecht von jedem von uns. Die Reformation legte Wert darauf, dass wir keine Fachleute haben zwischen Himmel und Erde, dass wir keine Priester brauchen, keine Mittler, dass es kein Weiheamt gibt, sondern ein allgemeines Priestertum. Und so sehr es natürlich in der Reformation schon die Beauftragung und die Befähigung bestimmter Menschen gibt, so sehr gilt doch, dass jeder von uns durch das Wort Gottes einen unmittelbaren Zugang hat zu Christus und durch Christus zu dem Herzen Gottes. Ich bin mir nicht sicher, ob wir alle wissen, wie gut es uns geht mit diesem Neuen Testament. Oft lesen wir es wie eine Handlungsanweisung, wie ein Buch voller Gebote. Und wenn wir nicht alleine aus Gottes Liebe leben, nicht alleine aus Christus, wenn wir nicht alleine aus seiner Gnade leben und alleine im Glauben, dann macht es uns oft ein schlechtes Gewissen, wenn wir in der Bergpredigt lesen, wie wir eigentlich vergeben sollten. Und wir können es doch nicht so richtig, wie wir eigentlich lieben sollten und bleiben doch so unvollkommen. Aber das Neue Testament ist pures Evangelium. Das Neue Testament ist nicht Gesetz. Gesetz ist auch Wort Gottes. Aber im Gesetz hat Gott Israel und uns vorgeführt, wer wir sind. Das Gesetz offenbart unser Wesen, wer wir sind. Das Evangelium aber offenbart das Wesen Gottes. Das Evangelium offenbart die Liebe Gottes. Die Wahrheit der Schrift, wenn sie uns als Gesetz begegnet, kann uns beklommen und verlegen machen, weil sie uns wie ein Spiegel vorhält, wer wir sind und wie wir eigentlich sein sollten und nicht sind. Das Neue Testament als Evangelium aber ist Gottes Ja zu uns, obwohl wir so anders sind, als wir sein könnten und als wir sein sollten. Dass es alleine Gnade ist, mit der Gott uns begegnet. Und dass wir das alleine im Glauben annehmen dürfen als Geschenk, das wissen wir alleine aus der Schrift. Und das haben wir alleine in Jesus Christus. An den halte dich, wenn du krank und angefochten bist. An den halte dich, wenn du stark und gewiss bist. An dem freue dich, wenn du nichts als Grund zur Freude siehst in deinem Leben. Und an dem freue dich über alles andere, wenn du viel Grund zur Freude hast. Du hast es hier schriftlich. Ist es Gottes Wort oder Menschenwort? Es ist Gottes Wort durch Menschen bezeugt. Darauf kannst du dich verlassen. Das hat er dir gesagt. So spricht der Herr, so spricht Christus. Wir sollten übersetzen und es neu lernen. Und wir sollten übersetzen und es anderen bezeugen. Wir sind nicht nur in der vierten Abstufung des römischen Brunnens, sondern wenn wir das Wort nicht verfälschen, dann spricht Gottes Wahrheit heute noch durch uns. Als Paulus einen Menschen zum Glauben eingeladen hat, als Petrus als Auferstehungszeuge einen Menschen zum Glauben einlud, da durfte er ihm Vergebung zusprechen und den Heiligen Geist zusagen. Wenn du es heute tust aufgrund des Evangeliums, wird der Mensch dann nur halbgläubig? Kriegt er nur das halbe ewige Leben? Nein. Durch dich schenkt Gott Menschen denselben Trost, dasselbe Leben, die ganze Gewissheit und Vergebung wie damals durch die Apostel. Ist das nicht faszinierend? Gründe nur auf seinem Wort und deine Vollmacht ist eine göttliche. Sag Menschen Gottes Wort zu und das, was du sagst, hat Bedeutung. Manchmal ist es gewinnbringend, demütig zu sein. Wir müssen nicht Apostel sein, wir müssen nicht vollkommen sein. Wir dürfen einfach weitergeben, was wir empfangen haben. Ebenbild dürfen wir sein des Ebenbildes Gottes. Christus reflektieren, so wie er die Liebe seines Vaters reflektiert. Wollen wir beten? Lieber Herr Jesus Christus, Du weißt, was wir heute Abend mitbringen, was uns die letzten Wochen, Monate und Jahre bestimmt hat. An Gefühlen, an Selbsteinschätzung, an Gedanken, auch an Erfahrungen, an Leid, an Anfechtung. Und wir greifen nach dem, was uns Halt gibt. Wir suchen nach Licht in der Finsternis. Wir suchen nach Orientierung in der Orientierungslosigkeit. Und plötzlich erscheinst du uns als ein klares Licht, als die Offenbarung des Herzens Gottes, als Spiegel der Liebe deines himmlischen Vaters. Und der verschlossene Himmel öffnet sich uns und wir erfahren, dass du da bist, dass du allmächtig bist und dass du voller Liebe und Barmherzigkeit bist. Ob unsere Erfahrung das nun bestätigt oder nicht, es gilt, weil du es sagst und weil es wahr ist. Und wir bitten dich so sehr für jede und jeden von uns heute Abend, dass wir uns alleine an dich klammern, gegen alle Zweifel, gegen alle Oberflächlichkeit, gegen allen Leistungsdruck und alle Gesetzlichkeit, allein dir glauben und uns auf dich verlassen. Dass wir verstehen, dass alleine durch deine Gnade uns geholfen werden kann und dass wir das freudig ergreifen. Herr, wenn wir frei sind von Selbstzweifel und Leistungsdruck, befreit sind davon, uns ständig selbst zu beweisen und durch Leistung anderen zu gefallen, wenn wir in dir wertgeschätzt und geliebt sind, Herr, dann sind wir frei, nun hinzugehen und es mit anderen zu teilen. Herr, wie viel unsinnige Wörter sprechen wir im Lauf eines Tages? Wie oft sagen wir Negatives zu anderen, ohne es zu bedenken? Wie oft reden wir oberflächlich? Dabei haben wir dein teures Wort. Zeige uns, wo wir einander dein Wort zusprechen, dein Evangelium leben in Wort und Tat, damit das Wasser, das wir von dir empfangen haben, für andere weiterquillt und andere das Lebenswasser bekommen durch dein Wort, das wir verstehen und weitergeben. Herr Jesus Christus, wir danken dir. Du hast von der Liebe deines Vaters nicht nur gesprochen, du hast sie gelebt. Du hast nicht nur gelehrt und davon geschrieben, du kamst auf diese Welt, um es greifbar zu machen. Begreiflich für uns. Du hast dich selbst uns mitgeteilt. Herr, wir wollen uns dir mitteilen. Nicht nur in Worten, sondern uns selbst, wie wir sind. Du alleine sei Fundament unseres Lebens, so wie es allein in deiner Schrift bezeugt ist. Alleine aus deiner Gnade wollen wir uns verstehen. Und ganz und gar und ausschließlich im Vertrauen zu dir leben. Amen.